Hallo ihr Lieben, buongiorno. Zu Zuckerfrei beginnt im Kopf. Deinem Podcast mit wirklich allem rund um das Thema Industriezuckerfrei werden, Gesundheit, geistige Ausrichtung und ja, einfach ganz vielen Tools, um dieses Industriezuckerfrei-Sein im Alltag gewuppt zu bekommen. Ich bin Leandra, ich bin Moderatorin, ich bin Schauspielerin und ich bin Sprecherin und ja, diesen Podcast gibt's nur, weil ich selber ganz viele Jahre versucht habe, industriezuckerfrei zu werden und gemerkt habe, dass es ganz viele Ansätze gibt, ganz viele Parallelen oder ganz viele Dinge vielmehr, die im Kopf gleichzeitig parallel verstanden werden können, passieren, damit wir wirklich langfristig industriezuckerfrei werden, ohne irgendeinen Verzicht. Weil ich glaube, zu verzichten macht einfach unglücklich, und zu verstehen und zu hinterfragen und zu reflektieren und Mechanismen in sich und in der Welt zu erkennen, ich glaube, das ist immer eine ganz gute Sache, und deswegen gibt es diesen Podcast. Und in dieser Folge habe ich einen Gast, den ich persönlich kennengelernt habe vor, ich glaube, 1,5 Jahren bei einer Moderation bei der Digital X in Köln auf der Nachhaltigkeitsbühne, wo ich moderiert habe und er als Kurator war. Und er hat eine Doku rausgebracht und darum dreht sich heute. Die Doku heißt Hirschhausen und der Zucker. Ich spreche mit Eckart von Hirschhausen, Dr. Eckart von Hirschhausen. Vielleicht kennst du ihn, er ist Arzt, er ist Wissenschaftsjournalist, er ist Bestsellerautor. Man kann sagen, einer der bekanntesten Gesundheitskommunikatoren im deutschsprachigen Raum, und hat eine Doku rausgebracht und wirklich absolute Herzensempfehlung, dir diese Doku anzuschauen. Ich verlinke sie dir auch unten. Es geht komplett um das Thema Industriezucker, um die Wirkungsweisen, und wir haben hier im Podcast wirklich ganz viele Ansätze, also philosophische Ansätze, psychologische Ansätze, Ernährungsansätze, und ich spreche mit ihm darüber, was für unglaubliche Auswirkungen der Industriezucker haben kann, von wirklich so Fakten, die man gar nicht wissen will, wie einem Diabetesfuß, bis hin zu wirklich Dingen, die auch langfristig im Körper passieren, wie unter anderem nach Fettleber, Zähnen, was für Auswirkungen das haben kann. Und wirklich, hör so gern rein, es ist eine absolute Empfehlung. Eckart erzählt davon, wie er sich auf die Reise gemacht hat, auf die Suche, und so viel Dinge rausgefunden hat. Und ich glaube, gerade für uns, wir haben ja so viele Ansätze, es ist ein absolut spannender Ansatz, auch nochmal wirklich zu verstehen, worum es da hinter dem Ganzen geht. Genau, ihr Lieben. Also ich wünsche euch erstmal ganz viel Spaß, und noch ein kleiner Disclaimer. Mich haben so viele jetzt nochmal gefragt, wo die ganzen industriezuckerfreien Rezepte sind. Also das zuckerfreies Mars, das zuckerfreies Snickers, das zuckerfreie Giotto, Schwarzwälder Kirschtorte, Milchschnitte und Co. Und das Ganze findet ihr immer bei YouTube auf meinem Kanal. Da mache ich die Rezepte nach, nur gesüßt mit Datteln. Also da sind richtige Anleitungsvideos zum Nachmachen voller Nährstoffe. Ich habe gestern ein Pick-up gemacht, ein industriezuckerfreies, unfassbar lecker, wirklich. Und genau, die findet ihr da, die Rezepte, ohne Industriezucker, nur mit Datteln gesüßt, Nüssen, Mousen. Es ist alles auch nochmal unten verlinkt. Also mach sogar nach, und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Freude bei dieser Folge mit Eckart von Hirschhausen. Hallo lieber Eckart, ich freue mich wirklich riesig, dass du im Podcast bist. Ich wollte dich ja schon längere Zeit interviewen zum Thema zuckerfrei, und jetzt passt es einfach perfekt, weil deine Doku ist gerade raus. Und ich würde gerne ganz zu Anfang an einmal fragen, wie kam denn, dass du die Doku zum Thema Zucker machen wolltest?
Ich mache jetzt seit bei 20 Folgen diese Dokumentation. Früher habe ich ja sehr viel Unterhaltungsfernsehen gemacht und hatte da auch schon viel über Ernährungsfragen und auch Zucker drin. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ein alter Sketch mit aus Hirschhausens Quiz des Menschen mit dem wunderbaren Max Giermann es auch in die Sendung geschafft hat, weil sowas Kompliziertes wie Insulinresistenz mal irgendwie am Samstagabend zu erklären, da war ich ganz stolz, dass ich diesen Vergleich fand mit, das ist wie so ein Klingelstreich, wenn man immer an der Zelle klingelt und irgendwann hat die Zelle keinen Bock mehr aufzumachen, weil zu oft an dem Rezeptor geläutet wurde. Und ich weiß, dass diese Metapher, dieses einfache Bild mit dem Sketch in vielen Diabetiker-Schulungen verwendet wird. Und da dachte ich, Mensch, jeder meint, alles über Zucker zu verstehen, aber offenbar gibt es immer noch ein großes Bedürfnis danach, mehr zu erfahren. Und es gibt ja auch viel neue Forschung.
Ja, das Bild ist super. Also, dass er immer klingelt und diese Zucker, das habe ich mir auch. Also, das ist ein super Bild. Und tatsächlich, klar, habe ich mich dann beschäftigt, aber dieses Bild macht so klar, das als diesen Sketch zu sehen. Also, der ist mega. Und also, du hattest das Thema, heißt das, schon länger mit im Blick, aber gab es einen Auslöser, dass du gesagt hast, so meine nächste Doku wird das Thema?
Wir hatten die Abnehmspritze als Thema und dann Demenz. Und bei beiden kam immer wieder raus, natürlich die Ernährungsumstellung kann wahnsinnig viele gesunde Lebensjahre einem verschaffen, kann Demenz verhindern, kann Arteriosklerose verhindern. Und wir lassen es zu in Deutschland, dass die Menschen erstmal ziemlich schwer krank werden und übergewichtig und oft eben auch zuckerkrank. Und dann verkaufen wir ihnen auch noch eine Spritze und sagen, das ist aber Lifestyle. Das ist euer eigenes Pech, eure eigene Schuld, krank zu sein. Und das hat mich so geärgert, da dachte ich, jetzt lass uns doch mal gucken, warum wir so einen absolut schwachsinnigen Umgang mit diesem billigen, aber desaströsen Bestandteil unseres täglichen Essens haben.
Ja, total. Also es gibt mehrere Aspekte, die ich unfassbar spannend in einer Doku fand und wollte aber zuerst mal dich fragen. Gab es eine Sache, wo du jetzt sagst, wow, okay, dieser Aspekt hat mich am meisten bewegt oder am meisten überrascht, weil du hast ja wirklich auch mit vielen Betroffenen gesprochen, die an diesen Zuckerfolgen leiden und die gar nicht so klar sind, die passieren können.
Ja, Zuckererkrankung wird ja oft so weggelächelt. Entweder nimmt man es nicht ernst und deswegen haben wir gezeigt am Anfang, gleich wie das endet, wenn man es nicht behandelt, nämlich mit Amputationen vom Fuß, mit Nervenstörungen, mit Nierentransplantationen und so weiter, ist es kein Zuckerschlecken. Das Zweite, was mich beeindruckt hat, war meine eigene Leber zu sehen, wie ich die durch Junkfood innerhalb von einer Woche sozusagen ungesund gegessen habe. Und das hat mich dann doch irgendwie geschockt, weil ich dachte, eigentlich esse ich ganz gerne so Riegel und Snacks zwischendurch. Und dann zu sehen, wenn du dich mal zwingst, die dreifache Menge von dem zu essen, was du irgendwie noch so nebenbei essen würdest, plötzlich schmeckt es ja nicht mehr. Und plötzlich merkst du, was du dir da eigentlich antust. Das ist keine Belohnung, sondern eine Bestrafung. Und das dritte Aha war wirklich mein Selbstversuch mit den Süßstoffen, weil ja viele Leute denken, okay, ich vermeide Zucker, dann nehme ich ja Süßstoff. Und das hat mich echt umgehauen, wie die Forschung über Süßstoff sehr deutlich sagt, Finger weg davon, das ist kein Deut besser als Zucker.
Also man sagt ja auch, Schwein wird zur Mast Aspartam gegeben, damit die richtig schön dick werden. Ne, das gibt's ja so, dass man den sie essen. Was, also das sind jetzt ja drei unglaublich, also die Aspekte sind ja Teile von dem großen ganzen Industriezucker, aber mich würde interessieren, in dieser Woche, die du so viel Junkfood und Riegel und Co. gegessen hast, was ist da passiert außer der Fettleber? Weil die Fettleber, das habe ich ja in deiner Doku gesehen, wurde für dich greifbar, als du die Werte gesehen hast. Aber hast du so, also in deinem Gehirn oder hast du an deinen Launen, an deiner Stimmung, an deinem Gemüt irgendwas wahrgenommen in dieser Woche?
Ja, die eigentliche Funktion von so Riegeln ist ja, eigentlich gute Laune zu machen. Und genau das Gegenteil ist passiert. Also diese Inhaltsstoffe, die haben mich geflasht, weil ich plötzlich kapierte, das ist ja alles der gleiche Scheiß. Also nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Es gibt diese Pick-up, heißen die, glaube ich, so Kekse, wo die Schokolade in der Mitte ist. Und dann gibt es Rider, Twix, wie auch immer. Und ähnliche Produkte, da ist die Schokolade außen und der Keks innen. Aber es ist nur eine Frage des Designs. Die Inhaltsstoffe sind immer eine Kombi von zu viel Zucker, zu viel Salz und zu viel Fett. Und das gab es in der Evolution nirgendwo. Ja, in der Evolution hattest du Glück, wenn du mal irgendwo ein paar Wildbeeren gefunden hast. Und dann hattest du mal ein kleines Aha und ein kleines Glücksempfinden, wenn du Zucker gespürt hast. Oder natürlich auch meinetwegen Äpfel oder andere Obstsorten, die es aber natürlich in der Natur auch vor der Züchtung nicht im Überfluss gab. Aber diese Kombi ist halt der Schlüssel für unser Belohnungssystem, überzuschnappen und zu sagen, her damit, das habe ich noch nie irgendwo anders gefunden. Davon will ich mehr. Und wenn man sich das mal klar macht, dann versteht man auch, dass wir uns wirklich einmal auf Null setzen müssen in der Geschmackswahrnehmung, damit wir wieder die Unterschiede von Gemüse schmecken, damit wir die Bitterstoffe schmecken, damit wir die Vielfalt schmecken, weil Zucker macht alles zum Einheitsbrei.
Ja, total. Es gab einen Moment, der hat mich auch, also das fand ich super, dass du das gefragt hast. Du warst im Krankenhaus mit dem Mann, glaube ich, das war am Anfang der Teil deiner Doku, der den einen Fuß amputiert bekommen hat und jetzt ging es um den zweiten und ob er das möglicherweise wettmachen kann durch die Ernährung, dass da nicht so eine große OP ist. Und auf dem Weg hast du jemanden getroffen, der Essen, Krankenhausessen, also ein Pfleger oder so in der Hand hatte und hast es umgedreht und hast direkt einen Riegel entdeckt. Vielleicht kannst du mal teilen, was du da direkt gesehen hast, weil im Krankenhaus, da ist es ja, das ist ja die Quelle, das ist ja Wahnsinn.
Ja, ich nerv schon lange, wie ausgerechnet im Krankenhaus das Essen die Leute noch kränker macht. Also die Patienten, Patientinnen sind ja meistens kurz da und sind wieder weg, aber die Mitarbeitenden, die kriegen ja auch so ein Fraß vorgesetzt. Und das hat auch einfach finanzielle Gründe. Das Krankenhausessen hat keinen Festbetrag, sondern ist Teil von so einer Fallpauschale, wo auch viele andere Dinge so von der Dienstleistung drin sind und jeder Verwaltungsdirektor denkt, na komm, da spare ich noch was, dann habe ich Geld für was anderes übrig. Und das ist so kurzfristig gedacht, ja. Also, und deswegen hat mich das da gelockt als, und ich habe sehr gekämpft, dass diese Szene drin blieb. Weil beim Dreh passieren immer schöne Dinge. Das ist auch ein Markenzeichen von meiner Arbeit, aber auch von den Dokus, die ich mache. Ich habe kein festes Drehbuch. Ich habe nicht vorher schon alle Fragen und alle Szenen im Kopf, sondern ich gehe dahin, wo es manchmal auch wehtut, wie an so einer Amputationsstation. Und dann gucke ich, was passiert. Wen treffe ich? Mit wem rede ich im Zimmer? Mit wem rede ich auf dem Gang? Und dann habe ich eben diesen Menschen einmal kurz das, die Abdeckung von dem Essen genommen und dachte, meine Güte, wir sind Teil des Problems im Gesundheitswesen. Ja, also denkt doch mal darüber nach, wie Essen in Kitas aussieht, wie das in Kindergarten weitergeht, in der Schulverpflegung, in in den Mensen, in den Kantinen, in Altenheimen, ja, wo die Leute mangelernährt sind zum Teil. Also das ist so krass, wie wir diesen großen Hebel, den ein gesundes Essen haben, unterschätzen. Es war gerade CDU-Parteitag, da gab es zwei Aussagen, über die wir gerne noch ein bisschen weiter sprechen können. Nämlich einmal hieß es, nee, Zuckersteuer ist Bevormundung. Und das andere war, ja, Wissenschaft soll bitte der Wirtschaft dienen. Und nun ist die Wissenschaft komplett eindeutig auf der Seite, Zucker ist zu billig. Ja, es ist zu billig, sich krank zu machen und gesundes Essen ist zu teuer. Das sagt die Leopoldina, das sagt der Wissenschaftsrat. Über 100 Länder haben inzwischen eine Zuckerbepreisung. Und ich würde das gar nicht Steuer nennen, weil Steuer klingt immer so, als wenn sich jemand bereichern will im Staat und nimmt uns was weg. Und Fakt ist, dieses Gesundheitswesen in Deutschland kostet uns im Jahr 500 Milliarden Euro. Das ist, wenn man so, das ist so unvorstellbar viel. Das ist genauso viel, wie wir gerade als Sondervermögen aufgenommen haben. Aber das ist jedes Jahr 500 Milliarden. Und in Prävention, in das Verhindern von Erkrankungen gehen von diesen Milliarden Bruchteile, also weniger als 1%. Und wenn man sich das reinzieht, dann denkst du, wenn die Wissenschaft eindeutig ist, dann sollte doch die Politik danach handeln. Und wenn andere Länder es vorgemacht haben und zeigen, dass es funktioniert, dann sollte die Politik handeln. Und Politik ist kein Selbstzweck, sondern es ist eigentlich Rahmenbedingungen zu setzen für ein gutes Leben. Und wir setzen Rahmenbedingungen in genau der falschen Richtung. Wir machen Werbung für Kinder direkt in ihr Hirn. Wir machen auf den Social-Media-Plattformen jede Menge Junk und auch Fake News, auch das betrifft mich, reden wir vielleicht auch gleich drüber, weil gerade auch Diabetespatienten werden da abgezockt mit irgendwelchen Wundermitteln. Das wird nicht reguliert und wenn man dann sagt, ey, wir haben ein Problem, die Leute melden sich nicht krank, weil sie lustig sind und weil sie das per Telefon können, sondern sie melden sich krank, weil sie krank sind und auch oft chronisch krank und die können gar nicht so viel Vollzeit arbeiten, wie der Kanzler sich das wünscht. Also diese Verlagerung der Verantwortlichkeiten, immer ist der Einzelne schuld und wir gucken überhaupt nicht auf das, was man Public Health oder öffentliche Gesundheit nennt. Und jeder, der sich die Doku anguckt, Hirschhaus und der Zucker, wird auch den Einsatz von dem Prof hören, an einem Gesunden verdient halt auch keiner was.
Ja, total. Weißt du, was ich so spannend finde? Ich habe deine Doku gesehen und auch so, auch in dem Podcast jetzt seit Jahren. Ich frage mich immer, was war zuerst, die Henne oder das Ei? Und ich weiß irgendwie gar nicht, wo man ansetzen kann. Ist es im Bewusstsein der Menschen, dass sie sowieso mit so Scheuklappen wissen, nee, forget it, dann schreit aber das Kind, weil dann diese Fruit Loops, die sind das Bekannteste, also so als Einzelne, aber mit Kindern, also das und dann die Frage nach der Käufer steuert, was verkauft wird, wo aber irgendwie ich das Gefühl habe, dass so eine Überhand ist an Schoko-Osterhasen, die jetzt wieder produziert werden. Und also wo glaubst du hast jetzt die Politik angesprochen, sind denn mögliche Ansatzpunkte? Also ich meine, deine Doku, dass darüber ein Bewusstsein geschaffen wird, das ist ja schon mal gut. Aber ich frage mich, gab es nicht schon davor das Wissen und warum ist seit Jahren dann immer noch nichts passiert? Und du warst jetzt beim letzten Mann mit dem Diabetesfuß, der jetzt Gott sei Dank keine zweite OP hat im Krankenhaus.
Also seit 30 Jahren mache ich Gesundheitsfernsehen und alle Gesundheitsminister, die ich kommen und gehen sehe, sagen immer, Prävention ist super wichtig, aber es passiert nichts. Und wir zahlen einen hohen Preis. Unser Gesundheitswesen ist so gar nicht mehr weiter finanzierbar. Warum ist nichts passiert? Weil es sehr mächtige Lobbyinteressen gibt. Deutschland ist ein Zuckerexportland. Wir exportieren Tonnen Zucker. Das wusste ich vor der Doku auch nicht. Deutschland exportiert auch Wein. Deswegen haben wir auch auf Wein keine Mehrwertsteuer. Wir haben in der EU jahrzehntelang Tabakanbau mit einer Milliarde gefördert und Aufklärung über Nikotinabhängigkeit gab es irgendwie eine Stelle im Deutschen Zentrum für Krebsforschung. Ja, das ist so, also das sind die Verhältnisse, in denen wir sozusagen groß werden. Und Zucker war bei meiner Oma noch was Besonderes. Das war wie ein Gewürz. Das stand in einer kleinen silbernen Dose und das hat man sich ein bisschen in Kaffee gegönnt oder auch in Kuchen getan. Aber das war kein Massenprodukt. Und ganz viel von dem, was du gefragt hast, hat auch mit der Ökonomie zu tun, dass Zucker billig ist und noch billiger ist dieser Maiskornsirup, der vor allen Dingen in den USA dann aus diesen Monokulturen Mais rausgeholt wird und der auch noch viel Fructose enthält und dann denkt man, oh, Fruchtzucker, das ist ja sicher gesünder als Rohrzucker. Und das ist halt auch Bullshit. Fruchtzucker ist für die Leber in höheren Dosen auch giftig und macht dann eben auch Fettleber. Und ich wundere mich, wie wir uns drücken um eine klare Kennzeichnung von Lebensmitteln. Ja, jeder kann ja sein Leben ruinieren, wie er will, aber er soll wissen, was er tut. Warum gibt es nicht eine richtig klare In-the-face-Kennzeichnung von Lebensmitteln. Du musst da hinten immer dieses Kleingedruckte lesen. Du musst erstmal unter der Falz suchen, wo steht denn das jetzt? Das ist absurd, dass die Menschen da mit einem Scanner, mit einem QR-Code gucken müssen, was ist wo drin. Das muss doch sichtbar sein. Das Zweite, was Verbände schon lange fordern, ist eben vor allen Dingen die zuckerhaltigen Limonaden teurer machen, weil die ein großer Treiber von Adipositas sind. Warum sind sie das? Weil dein Körper das als leere Kalorien empfindet. Also wenn du einen Apfel kaust, dann kaust du, dann hat es eine bestimmte Dauer, bis das sackt, bis das resorbiert wird und verarbeitet wird. Wenn du aber so einen 1,5 Liter Softdrink dir reinziehst, dann merkst du das kaum, wie viel Zucker und wie viel Kalorien du gerade zu dir nimmst, weil du kaust nicht, du schluckst es runter, du denkst, es ist ja nur ein Getränk. In Wirklichkeit ist das Must sozusagen. Und die viele haben ja so eine Flasche daneben sich stehen, wenn sie zocken, wenn sie Fernsehen gucken, wenn sie arbeiten. Und am Abend ist das Ding leer und du merkst nicht, wie viel Zucker da drin ist. Und dann eben diese Zero-Produkte müssten für mich auch eine klare Kennzeichnung kriegen. Denn was wir über Zuckeraustauschstoffe heute wissen, ist, sie zerstören deine gesunden Bakterien im Darm, das Biom, sie zerstören dein Hirn, machen schneller dement nach aktuellen Studien und sie, ich weiß nicht, ob man das in dem Podcast sagen darf, sie ficken halt dein Belohnungssystem. Also sie täuschen, sagen etwas vor, was dann nicht kommt und dadurch wirst du langfristig hungrig und ärgerlich und holst dir die Kalorien, die du dachtest zu sparen, halt an der nächsten Stelle. Und deswegen sieht man auch parallel mit dem Aufkommen von Maiskornsirup als billigsten schmeiß rein, dann hast du noch Masse im Produkt, dann hält es zusammen, dann kaufen die Leute das lieber, ist billig und kickt. Dann hast du diese Light- und Zero-Waren. Und das läuft ziemlich parallel mit der Entwicklung von Adipositas, die natürlich auch eine erbliche Komponente hat, die natürlich multifaktoriell ist, auch soziale Komponenten. Aber wenn man das so deutlich sieht, dann muss man doch irgendwie Konsequenzen ziehen. Und auch so Quetschies, ja, kaufen irgendwie Leute das noch in Bio-Qualität, weil sie denken, oh, da ist das Beste aus ganz viel Obst drin. Nee, ist es nicht. Es ist viel zu süß für ein Kind. Es soll kauen, es soll auch Bitterstoffe kennenlernen, es soll merken, dass Gemüse toll schmeckt, aber nicht, wenn es in Zucker eingepumpt ist.
Ja, ich finde auch total spannend. Also wir reden jetzt über Adipositas, Gesundheit, aber auch die psychogene Wirkungsweise, ob ein Kind ein Quetschi mit dabei hat, was wie dann der Tag wird oder auch bei uns selber. Also ich finde, es gibt so ganz viele, man hat so als Endprodukt Krankheit den Fuß, Adipositas, aber die ganzen Grauzonen dazwischen, dieses Gefühl, man ist so hibbelig. Also es gibt auch Studien darüber, dass die Entscheidungskraft davon beeinflusst wird oder wie stark oder selbstbewusst wir entscheiden und auch in Risiken gehen mit dem, was wir davor gegessen haben. Es ist so verrückt. Also ich finde, es gibt noch so 1000 Graustufen, wie man ist, wer man wird, was für Chancen man wahrnimmt. Mit dem, ob man jetzt gerade diesen Pick-up, den ich auch gerne mochte früher, gegessen hat oder nicht. Hast du da was, was du auch wahrgenommen hast an dir in deinem Test, dass du irgendwie launiger, wie quetschiger oder ich weiß gar nicht, wie man so wird mit Zucker? Ärgerlich, hast du eben auch gesagt, könnte man werden.
Ich habe mal 10 Tage gefastet und dann fuhr ich mit der Bahn wieder nach Hause und dachte, von dem Frühstücksmenü, was gönne ich mir denn? Dachte ich, okay, das Müsli. Und ich habe einen Löffel genommen und ausgespuckt, weil es so süß war. Und das habe ich sonst nie gemerkt. Ich habe das immer gegessen und plötzlich merkte ich, wie wichtig es ist, mal deine Geschmacksknospen wieder sozusagen auf Reset, auf Startmodus zu bringen. Und das kannst du nur durch eine Essenspause. Und diese Wahrnehmung, die du dann hast, wenn du fast brichst mit einem Apfel oder mit irgendwas Leckerem, und das ist wirklich ein sensorischer Genuss, das ist ein Highlight und ein Grund, warum viele eben auch Gemüse irgendwie dann langweilig finden, ist ja, dass sie da gar nicht merken, was die Nuancen sind. Und es gibt nicht das super Gemüse, das du brauchst auch keine Nahrungsergänzung in meinen Augen, sondern isst einfach 30 verschiedene Sachen. Ja, und dann wird was Gutes für deine Darmbakterien dabei sein. Ja, wir essen ja nicht nur für uns, sondern auch immer für unsere Mitbewohner. Und diese Idee, dass das eben auch der Darm mit der Psyche ganz eng zusammenhängt, da hätte dich vor 20 Jahren noch jeder ausgelacht und heute ist das beste Wissenschaft. Also auch dieser Selbstversuch, den ich dann gemacht habe mit dem Süßstoff, auf nüchternen Magen so einen Becher Sucralose runterzuwürgen, ich fand es eklig, aber mein Hirn fand es erstmal geil. Und das muss man akzeptieren, ja. Unser Belohnungssystem ist halt nicht für die moderne Welt gemacht, sondern er ist über 100.000 Jahre Evolution entstanden. Und da gab es halt keine Sucralose und deswegen denke ich, was ist denn das Komisches? Und verstellt sozusagen seine Empfindlichkeit.
Ich finde auch so spannend, manchmal, wenn ich in den Supermarkt gehe, denke ich, wo kommen die denn jetzt her? Diese ganzen neuen, ich will sie jetzt nicht nennen, Marken, wo immer wo Quick Fix ist, stimmt irgendwas nicht, sage ich mal. Und das hast du in deiner Doku, glaube ich, auch gesagt und hast ja auch nur die Abnehmspritze oder das alles null Kalorien, also umso attraktiver es ist, desto schlimmer ist es eigentlich.
Ich hatte einen tollen Tag in Nantes Buch. Das ist ein Forum für die Verbindung sozusagen von Boden, von landwirtschaftlicher Forschung. Wie geht regeneratives Säen und Ernten? Und wie bringt man das künstlerisch rüber? Und da habe ich Sarah Wiener wieder getroffen, die ich auch schon seit Urzeiten kenne. Wir haben schon in Berlin Veranstaltung gemacht vor wirklich 25 Jahren. Die hat was sehr Lustiges gesagt. Die sagte, wenn ich so einen Apfel angucke und da ist überhaupt keine Macke dran, dann lasse ich den im Supermarkt liegen. Weil ich denke, die Insekten, wenn die sich da null für interessieren, dann sollten wir den auch liegen lassen. Das heißt, wir suchen immer so nach dem perfekten Apfel ohne irgendeine kleine braune Delle. Und sie sagte genau das Gegenteil, ja. Guck doch mal, dass alle lebendigen Lebensmittel sind verderblich. Ja, auch eine Milch ist irgendwann verdorben. Aber das ist ein gutes Zeichen. Ein Öl, was wertvolle Fette enthält, das kann sich noch verändern. So eine Margarine ist halt gehärtet, ist tot. Und da passiert auch nichts. Also die Grundregel ist, alles, was lange im Regal liegen kann, sollte man da liegen lassen. Das ist kein Lebensmittel, das ist ein totes Fertigzeug, was dich fertig macht.
Ja, ich erinnere mich, ich habe mal ein Bild gesehen von einem Burger King Burger, der so 2 Wochen lag und eine Tomate. Das war so eine, und dann hat eine Tomate hat gelebt, das ist ein lebendiges Nahrungsmittel. Und der Burger sah einfach genauso aus. Ja. Ein bisschen kleiner vielleicht, so minimal, aber das war so richtig gespenstisch. Also das müsste ich eigentlich mal raussuchen.
Ja, und das finde ich halt gut, dass wir auch positive Beispiele zeigen. Also 2 Dinge, die mir sehr viel Mut gemacht haben, ist einmal das Projekt von Christoph Schmitz, der seit 10 Jahren in Schulen und Kindergärten Ackerflächen einrichtet, mit den Schülerinnen und Schülern zusammen, mit den Lehrern. Und das war so toll, mitten in Berlin, wo man ja immer denkt, das Essen kommt irgendwie aus dem Supermarkt und wie es da hinkommt, ach, wahrscheinlich aus dem Keller, aber kein Kind weiß mehr so richtig, wie eine Möhre, wie ein Rettich, wie ein Radieschen und wie ein Kohlrabi aussieht und schmeckt, wenn man den direkt aus dem Boden zieht. Und das war toll, wir haben da gedreht, die Kinder waren super enthusiastisch, waren wahnsinnig stolz auf das, was sie da gezüchtet hatten und was da gewachsen war. Und dann kam der goldene Satz von dem einen Kind, holst du eine Karotte raus und wenn du die Erde abmachst, sind ja auch 0 Pestizide, kannst du ja einfach direkt reinbeißen, ja, das sind leckere Bakterien auch noch außen rum. Und das sagte, die krummen Karotten, die schmecken am besten. Und da dachte ich, sag das mal der EU. Ja, weil das ist das, was wir immer aussortieren, weil es nicht perfekt ist. Und so diese Wertschätzung für Lebensmittel, die auch wirklich Leben enthalten, das ist etwas, was man lernen kann. Und am besten eben ganz früh.
Ja, ich habe auch gerade gedacht, ich weiß nicht, kennst du diesen Schneewittchenapfel, wie wirklich die böse Hexe, so ein ganz roter?
Ja.
Wo ich manchmal denke, also was für ein Horror an Apfel, der glänzt so, das ist doch nicht mehr normal. Wirklich wie von die böse Hexe von Schneewittchen.
Ja, die Leute denken immer, alles, was Obst ist, ist super. Aber da kann man ja auch unterscheiden zwischen den sehr hochkalorischen Bananen zum Beispiel und Äpfeln, die extra süß gezüchtet sind oder eben dunkles Obst, ja, Beeren, die auch ein bisschen andere Stoffe mit enthalten. Und das zweite positive Beispiel ist Ingrid, meine Glukose-Goddess aus Brühl in der Nähe von Köln. Ich habe das ja für den Westdeutschen Rundfunk gemacht. Und die war lange insulinpflichtige Diabetikerin und der Zucker ging hoch und runter. Und dann hat sie mit einem Prof in Düsseldorf zusammen wirklich ihre Ernährung so umgestellt, dass sie jetzt kein Insulin mehr braucht. Und das geht. Also eine Zuckererkrankung ist auch keine Einbahnstraße, sondern du kannst es zurückdrehen. Dann sagt er eben auch, ja, aber einem gesunden Menschen verdient ja keiner was. Ja, also dem kannst du auch nicht so viel verkaufen. Und da denke ich oft, wie kurzfristig wir auch Wirtschaften immer sozusagen in Bruttosozialprodukt messen, statt an Gesundheit, an lebensfrohen Menschen, an Leuten, die auch gerne mit anpacken bei all den Themen, die wir haben. Wir haben ja genug zu tun. Wir brauchen Menschen der Pflege, wir brauchen Menschen der Bildung, wir brauchen Menschen, die sich auch um die 500.000 Leute mit ME/CFS kümmern, ja, mit Chronic Fatigue, auch nach Viruserkrankungen, auch Post-Covid. Und den allen zu sagen, ihr seid alle irgendwie faul und ihr meldet euch krank und ich kenne da so viele, die wären nichts lieber als wieder arbeitsfähig. Und das ärgert mich einfach, dass dieser populistische, rhetorische Müll da auf uns einprasselt und wir die Basis, nämlich weiß ich, wo mein Essen herkommt, habe ich eine Idee davon, wie ich das zubereite, habe ich eine Idee davon, ob ich meinen Sinnen traue, ja, wenn ob was noch frisch ist. Wie viel, wir werfen 1/3 aller Lebensmittel weg. Das muss ich mal reinziehen, 1/3. Und das heißt doch nur, wir haben überhaupt keine Wertschätzung, keinen Kontakt mehr dazu. Und in Frankreich geben Leute grundsätzlich viel mehr Geld aus für Essen. Und in Deutschland wird da immer gespart. Und das ist halt doof. Wenn mal jemand erzählt, der ein Restaurant hatte im Elsass, er sagte immer, die Deutschen kommen mit den teuersten Autos und sparen beim Essen und die Franzosen kommen mit irgendeinem alten, schrabbeligen Gebrauchtwagen und lassen dann wenigstens das Essen richtig gut schmecken.
Und vor allen Dingen, wenn man überlegt, die Deutschen haben dann teure Autos, aber wir selber, die Franzosen, wir sind ja unser Auto. Ne? Also was wir sind selber unser schnellstes Auto eigentlich. Deswegen ist es irgendwie so eine merkwürdige Denke. Ne? Das denke ich auch manchmal bei so Einrichtung, ganz toll wird die dann gemacht und man richtet sich aber gar nicht in sich selber ne, mit guten Nährstoffen, guten Dingen. Also es sind die auch immer, wo ich denke, hä?
Ja, ich hatte mal ein Bühnenprogramm, da habe ich gesagt, Sie brauchen keine Diätratgeber lesen. Sie wissen eigentlich genug. Legen Sie einfach, was Sie essen wollen, auf Ihre Hand und stellen sich eine Frage, möchte ich daraus bestehen?
Ach, mega.
Ja, möchte ich daraus bestehen? Das heißt, wir denken, das rutscht irgendwie so durch uns durch und in uns ist dunkel und kriegt ja eh keiner mit, was ich mir da reinstopfe. Und nee, das ist die Bausubstanz. Das ist sozusagen die Essenz, aus der wir unseren Körper, unseren Geist machen. Und wenn man das so versteht, diese kurze Sekunde, dann überlegst du wirklich, möchte ich daraus bestehen? Ich glaube nicht.
Das ist eine mega Frage. Das ist eine mega Frage. Du hattest auch in der Doku einen Moment, den fand ich auch krass, wo du beim Zahnarzt warst. Und aber die Zahnärztin dir dann das vom Jungen die Zähne gezeigt hat, die auch so schon so gelbe Ränder hatten, weil die keine Bildung hatten. Also der war, wie ich weiß gar nicht, kannst du uns ja vielleicht mal mitnehmen, 8 oder 9?
Nee, war 12, ja. Das war eben stark übergewichtig. Ich habe auch mit dem gesprochen. Wir haben uns dann entschieden, ihn nicht zu zeigen, weil er garantiert schon genug in der Schule gehänselt wird. Und dieses Gebiss ist wirklich verrottet, im wahrsten Sinne. Und mit 12, das heißt, das wird ein Leben lang eine Baustelle bleiben. Und einerseits ist Fluorprophylaxe sehr erfolgreich. Aber Karies ist und bleibt die häufigste Infektionskrankheit. Und wie wir auch heute wissen, sind die Bakterien im Mund dann auch wieder in Verbindung mit den Bakterien im Hirn. Und deswegen ist Zähneputzen auch so ein bisschen Hirnhygiene.
Wahnsinn. Und aber dann, wenn man rausgeht, haben die meistens noch Gummibärchen beim Zahnarzt. Das finde ich
sehr. Ja.
Du hast doch gerade mal gebohrt bekommen. Das ist, finde ich, immer dieses ganz krasse Paradox, Eckart, dass man da sich gerade, oder? Was sagst du dazu?
Ja, oder jetzt war ja gerade Karneval und was wirfst du? Den billigsten Zuckerschrott. Und ich merkte auch, ich war diesmal im Rheinland auch mit dabei. Die Kinder bücken sich irgendwie nach einer halben Stunde auch nicht mehr. Da hat keiner mehr Bock. Also es ist so ein Ritual, aber eigentlich könntest du das direkt zurückwerfen, diese Kamelle.
Eigentlich ja. Wahnsinn, aber ne, so vom auch dass so viel, ne, da rein investiert wird, die ganzen Süßigkeiten bei Karneval, wie viel Tonnen das sind, müsste ich mal, weißt du, wie viel das sind im Jahr?
Nee, aber es ist ja auch noch alles in Plastik verpackt. Also Mikroplastik ist ja auch noch so ein Thema, wo wir noch nicht genau wissen, was das alles macht, aber auch das ist ja Teil von dem, wo ich immer sage, das ist nicht das Individuum, wenn wir dreckige Luft einatmen und wir wissen heute, wie Luftverschmutzung auch eben bis hin zu Diabetes mit triggern kann. Einfach diese kleinen Partikel, die durch die Lunge ins Blut, in die Organe gehen. Über diese Zusammenhänge wird viel zu wenig geredet. Das ist nicht alles geht um Diabetes, eigene Schuld, sondern es hat ganz, ganz viel mit der Art und Weise, wie wir Städte bauen, wie wir eben öffentlichen Nahverkehr organisieren oder jeder in seinem Verbrenner da vor sich hin stänkert und alle anderen atmen es ein. Also diese Aspekte haben mich ja auch dazu geführt, eben nicht mehr Unterhaltungsfernsehen zu machen und auch nicht mehr so viel auf die Bühne zu gehen, sondern zu sagen, ich mache diese Dokus und ich arbeite vor allen Dingen mit einer Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Weil Ernährungsfragen sind globale Fragen. Das ist nichts, was nur jeder Longevity seine eigene Chemie und Stoffwechsel optimieren sollte, sondern wenn uns klar ist, dass das, was wir in Deutschland auch an Fleisch essen, dazu führt, dass andere Leute hungern, dass woanders Regenwald abgeholzt wird, dass Biodiversität verloren geht. All das finde ich so wichtig, dass man das versteht. Wir essen mit der Planetary Health Diet weniger Zucker, weniger Müll, aber es ist eine Art, sich zu ernähren, wo du deinem Körper das Beste gibst, weniger Tiere leiden und weniger Menschen auf dem Planeten und die Mutter Erde auch sozusagen auf Dauer erhalten bleibt. Und da sehe ich eben auch, dass wir dieses Bewusstsein, dass wir dreimal am Tag mit dem, was wir uns auf dem Teller tun, über den Tellerrand schauen können und sagen, ey, es ist genug für alle da. Wir haben genug Kalorien auf diesem Planeten. Wenn wir sie aber dann nutzen, um Rindfleisch zu erzeugen, dann vernichten wir dabei wahnsinnig viel, was Menschen direkt essen könnten. Und diese Monokulturen von Feldern, wo dann eben auch der Mais dann angebaut wird, Das ist ja der Tod für alle Insekten. Und ich habe mit meiner Stiftung eine coole Kampagne. Jeder, der den Podcast hört, darf gerne mal gucken unter echteleistungsträger.de. Echte Leistungsträger, warum? Weil alle sagen, ja, wir brauchen wieder mehr Leistung im Land. Und dann sage ich, wer leistet denn wirklich rund um die Uhr was? Ameisen, Bienen, Stäuber und auch ein Baum. Ja, ein Krebsmittel kommt aus der Nadel der Eibe, von Nadelbaum. Ja, das weiß kaum einer. Und mit jeder Art, die verloren geht, verlieren wir auch einen Teil von diesem Reichtum, von diesen Heilkräften, die ja in jeder gesunden Pflanze mit drin sein kann. Ja, und ganz viele Antibiotika, viele Krebsmittel, bis hin eben zu allen Kräutern, die kommen ja aus der Natur. Und alles, was wir sozusagen da in Monokulturen pflanzen, damit man das möglichst schnell und industriell erntet und Schrott draus macht, killt auch unsere Lebensgrundlage.
Ja. Voll. Ich habe gerade noch gedacht, Eckart, zum Ende des Podcasts, du hast in der Doku, glaube ich, auch gesagt, dass jede Doku, die du machst, dich auch verändert. Also du hast die Doku über Alkohol. Du hast dann auch mit dem Intervallfasten, das war übrigens auch. Machst du das noch immer noch übrigens? Oder ist es?
Ja, ich mache es immer wieder. Also entweder esse ich abends eben früh und dann morgens spät und dann hast du dann 16 Stunden und dann kann der Körper mal gucken, was er loswerden will an Schrott aus den Zellen. Das ist, mir fällt es leicht. Es gibt andere Leute, die haben andere Methoden. Ich mache da keinen Dogma draus. Aber die Wirkung ist tatsächlich, dass es leichter wird, je öfter man das gemerkt hat. Dein Körper kann das. Dein Körper stellt sich um und hast kurz vielleicht ein flaues Gefühl oder am Anfang denkst du, oh Gott, ich muss unbedingt was essen, sonst kippe ich um. Nee, du kippst nicht um. Also das ist eine Fähigkeit und die ist in uns drin. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang, dass wir nicht die ganze Zeit essen. Und deswegen habe ich da gute Erfahrungen mit und finde es halt praktisch, weil du kannst dazwischen essen, was du willst, halt nur nicht die ganze Zeit. Und dann hast du nicht so viele, es gibt ja auch dieses, wie heißt das, dieses Ruminieren, dieses, dass man die ganze Zeit über Essen nachdenkt.
Ja.
Es gibt so viele Leute, die sich zu viel damit beschäftigen und die überhaupt an nichts mehr Freude haben und die willst du auch nicht zum Abendessen einladen, weil du denkst, oh Gott, egal was ich koche, egal was ich auftische, irgendwas wird daran schlimm sein. Und man darf ja genießen, man darf auch immer, ich esse auch gerne immer noch Süßes, aber halt in Maßen und dann schadet es auch nichts. Also wenn du dich genug bewegst, dann verbrennst du es auch wieder. Also ich finde, wir müssen bei den Ernährungsthemen entspannter sein. Und da hatte ich früher auf meinem Bühnenprogramm auch immer mich gehörig lustig gemacht. Die Deutschen können sich lange darüber streiten, was ist gesünder, 3 4-Kornbrötchen oder 4 3-Kornbrötchen.
Ja, genau. Das stimmt. Und ist es denn bei dir, meinst du, nicht mehr über das Essen nachdenken, weil man dieses Intervall hat, wo man die Entscheidung trifft? In dieser Zeit habe ich damit nichts zu tun und die Fragen, was ich esse, stelle ich mir danach in einem Intervall. Meinst du das damit?
Ja, ich meine, dass du dann auch wieder sensibler bist, worauf habe ich denn jetzt richtig Lust? Und ist das sozusagen der erste Impuls oder ist das, spüre ich das, was mich jetzt satt macht, was mir jetzt Freude macht, was mein Körper möchte? Und viele Leute sind so im Takt, ich ja auch in vielen Phasen, dass du da gar nicht dazu kommst. Und auch gerade wenn du unterwegs bist, was kriegst du rund um Bahnhöfe? Ja? Früher gab es so kleine Zuckerschnecken, heute sind die so groß wie eine Pizza. Ja, also du hast vorhin Fastfood-Bratereien erwähnt, aber zu unserer Zucker- und Adipositas-Pandemie tragen auch Bäckereien unfassbar viel bei, weil das ja auch oft einfach viel zu große Portionen sind. Das ist nicht mehr ein kleines Stück Kuchen, was ich mir am Sonntag gönne, sondern es ist Messen. Und das ist auf Dauer einfach eine Frage von Angebot und Überfluss. Im Sinne, dass du kannst nicht die ganze Zeit Nein sagen. Also du kannst, Menschen sind soziale Wesen, wenn wir leben das nach, was die Menschen um uns herum machen. Und deswegen fühlen sich auch viele, die sich meinetwegen jetzt vegetarisch oder vegan ernähren, ganz schnell irgendwie so in einer Situation, dass sie sich rechtfertigen müssen. Das finde ich auch absurd. Also ich versuche das ein bisschen entkrampfter zu sehen. Und jeder soll da nach seiner Art glücklich werden, aber die Grundlage, die machen wir in der Kindheit, die fällt schon in der Schwangerschaft. Ich habe in der Doku über die Abnehmspritze eine schwangere Frau gezeigt, wie deren Stoffwechsel schon die Genetik ihres Kindes verändert. Ja, das weiß man auch noch nicht lange. Es gibt nur zwei MRTs auf der ganzen Welt, die das zeigen können, die Mutter und das werdende Kind. Und das ist irre. Also, dass wir auch eben Prävention nicht erst irgendwann anfangen, wenn die Kinder Karies haben, sondern eigentlich vor der Geburt.
Wahnsinn. Eckart, gibt's noch drei Sachen, die du so hast, die dir klar geworden sind? Weil ich meine, du kennst dich damit, kanntest dich mit Sicherheit auch von vor der Doku, denke ich mal, ziemlich gut aus. Aber so drei Sachen, wo du sagst, okay, in meinem Leben mit dem Alkohol hast du weniger gemacht nach deiner Alkohol-Doku. Was sind die drei Dinge, die du jetzt mitnimmst aus der Doku?
Ich denke jetzt anders über Süßstoffe. Ich finde, alle Zero-Produkte sollten einen Beipackzettel bekommen. Den sollte man potenziell gesundheitsschädlich vorne raufschreiben. Ich denke sehr viel stärker noch darüber nach, wie wir die wissenschaftliche Erkenntnis in die Politik umsetzen. Also ich feiere Menschen wie Daniel Günther, der auch innerhalb der CDU sagt, hey, wir müssen da was bewegen. Wir steuern auf ein absolutes finanzielles Fiasko zu, wenn wir Prävention nicht ermöglichen. Und ich feiere Christoph Schmidt und den Acker, weil ich bin in der Großstadt aufgewachsen. Ich habe keine Ahnung von Landwirtschaft. Und in der Großstadt dann so mit kleinen Flächen zu zeigen, hey, da kommt was Leckeres raus und das dauert und das kommt nicht von heute auf morgen, sondern du musst es einpflanzen und du musst es gießen und dann muss die Erde fruchtbar sein und da darf auch nicht in den Ferien einfach gar nichts mehr passieren, wenn die Hitze und die Dürre kommt. Und am Ende ziehst du es raus und beißt rein und denkst, boah, die Erde ist ein Wunder. Wir alle sind ein Wunder. Ja, als Aphorismus, Jesus konnte Wasser in Wein verwandeln, aber jeder von uns, jeder, der den Podcast hört, ist in der Lage, über Nacht aus dem ganzen Wein wieder Wasser zu machen. Und jeder von uns ist in der Lage, aus allem, was wir essen, Zucker zu machen. Ja, egal, ob du Fett oder Kohlenhydrate oder Eiweiß isst. Am Ende ist ja in der Zelle, im Hirn und überall Zucker sozusagen der Treibstoff. Und genau weil unser Körper das kann, müssen wir keinen Zucker von außen dazu holen. Wir können das selber.
Mega. Eckart, deine Doku werde ich auf jeden Fall unten mit verlinken.
Ja, achso, ein Thema noch, ganz wichtig. Wir müssen noch die Zuhörenden warnen vor Deepfakes. Weil es gibt gerade, weil es keine Wundermittel gibt, natürlich einen Markt für gefährlichen Unsinn. Also das Krasseste, was ich mitgekriegt habe in der Recherche, ist, dass Leute natürlich, weil sie Ozempic zu teuer für ihr Leben finden und dann im Internet gucken, Abnehmspritzen dachten zu kaufen. In Wirklichkeit waren es Insulinpens, die umetikettiert waren. Das heißt, irgendwelche skrupellosen Arschlöcher haben einfach Insulinpens gekauft, haben Ozempic draufgeschrieben mit dem Label und das dann wieder verkauft. Und du merkst, da kriegst du irgendwas dann im Internet bestellt und du weißt nicht, was drin ist. Und wenn du dir das gibst, dann riskierst du deine Gesundheit. Und fragen Sie einen Arzt oder Apotheker, heißt, wenn man von irgendeinem Wundermittel hört, fragt jemand, der sich auskennt, fragt einen Apotheker, fragt vielleicht Kind oder Enkel, die mit dem Internet schon anders umgehen als die Generation von den Menschen 50 plus. Und von mir gibt's im Moment, mich gibt's einmal, aber im Netz gibt's über 2000 Fakes von Fernsehsendungen, wo ich dann eine künstliche Stimme kriege und die sind ziemlich echt. Also diese Stimmimitation ist inzwischen so gut, dass wenn du nicht genau weißt, worauf du achtest, du fällst drauf ein.
Da auch irritiert. Ich dachte auch, du hast es ja am Ende in deiner Doku, war ich so, hä, was sagt der, bis ich da...
Und ich muss mich manchmal kneifen, denke ich, habe ich das gesagt? Nein, natürlich nicht. Kein Arzt in Deutschland darf überhaupt Werbung für Produkte machen. Und ich mache das nie. Und deswegen, wer immer sowas sieht oder jemand kennt, der drauf reingefallen ist, oder noch besser jemand kennt, der uns zu den Hintermännern führt, der kann gerne eine Mail schreiben an fake@hirschhausen.com, also fake@hirschhausen.com auf meiner Homepage. Stehen auch die aktuellen Fakes. Denn das ist wie beim Enkeltrick, ja. Ich weiß nicht, ob es deine Oma noch gibt, aber wenn man anfängt, darüber zu reden, dann sind die Leute gewarnt, dass sie nicht so schnell drauf reinfallen. Ja, vor 10 Jahren war Enkeltrick eine große Masche. Heute haben wir darüber geredet, wir haben Beiträge, wir haben Plakate gehabt. Heute fällt hoffentlich niemand mehr drauf rein. Und genauso müssen wir auch im Internet wahnsinnig vorsichtig sein, welchen Gesundheitsinformationen wir vertrauen. Das sind maßgeblich eben Seiten, die öffentlich-rechtlich sind, die recherchiert sind, die qualitätsgeprüft sind, die aktualisiert und Fehler sozusagen auch korrigieren. Und es gibt einen zunehmenden Müll von Zeug, was dir irgendwas andreht und immer noch sagt, oh, ganz schnell bestellen und wenn du jetzt noch überleben willst, dann musst du das kaufen und 20% Rabatt, aber nur noch heute. Und also diese ganze Verkaufspsychologie, die Leuten Angst einzureden, dann ihnen irgendwas anzudrehen und dann sie abzutocken, das will ich nicht unwidersprochen lassen. Und deswegen mache ich die nächste Doku dann Hirschhausen und die Deepfake-Mafia. Und ich freue mich, wenn jemand mir dazu noch ein paar gute Tipps oder betroffenen Geschichten schickt an fake@hirschhausen.com.
Mega. Ich verlinke alles von dir in den Shownotes. Und eine letzte Frage, ich wollte, das andere sollte schon die letzte sein, aber weißt du, was ich mich noch frage, Eckart, wenn man jetzt mal so ein bisschen hinter die Sachen guckt, ich denke mal, es gibt die Abnehmspritze, aber ich denke mal, davor, also ich verstehe diese Abläufe nicht so ganz, weißt du, ich denke mal, warum nimmt man die jetzt, aber dann macht man sich vielleicht wieder die Fettleber, nur vielleicht kann man nicht so viel aufnehmen, also ich verstehe diese Zäumung des Pferdes manchmal nicht, weißt du, wie ich das meine?
Ja, es ist absurd, dass man so viel unterlässt, die Menschen vor der Fettleibigkeit zu schützen und nachher ihnen auch noch was verkauft. Und dieser Hersteller von den Abnehmspritzen, der war zwischendurch einer der reichsten und der teuersten Unternehmen der Welt. Ja, und da merkst du auch, da geht es um viel, viel Geld und es geht nicht um Gesundheit. Und für manche Leute ist die Abnehmspritze wirklich hilfreich, dass die sollten das auch bitte von der Kasse bezahlt kriegen. Aber es ist kein Lifestyle-Ding und am besten ist man von Anfang an, so wie man hoffentlich ins Leben gestartet ist, gesund unterwegs. Und das macht auch Freude. Das ist nicht ein Verzicht, das ist kein Kastein, das ist kein Verzicht auf Lebensfreude, sondern das ist ein Gewinn. Und das wünsche ich allen und danke auch für deine Arbeit, dass du immer so viele spannende neue Leute auftust und neue Aspekte zu dem Thema findest. Und ich habe Kollege Vobels auch bei dir gehört.
Und um alle Guten zu bekommen immer.
Und ein paar andere spannende Dinge gelernt. Also man lernt nie aus und hoffentlich haben viele auch dieses Gespräch jetzt als Inspiration gehört und erzählen es weiter. Danke dir.
Ich hoffe, ihr konntet ganz viel aus dieser Folge mitnehmen. Vielleicht auch so ein bisschen, um Gottes Willen, weil ja, ich finde, man kann den Industriezucker und die Wirkungsweisen positiv beschreiben und auch so ein bisschen, ja, beängstigend. Und es ist mal die Frage, wie passiert Veränderung? Und ich glaube tatsächlich in allen verschiedenen Richtungen und vor allen Dingen im Verstehen, auch was für Dinge passieren können und was für gute Dinge passieren können, wenn wir Sachen verändern. Und fand auch nochmal bemerkenswert, wie unser Körper einfach so schnell umschaltet, wenn wir Dinge verändern. Also wenn du jetzt gerade noch den Dunkin' Donut in der Hand hast, auch jetzt kann man noch Dinge verändern. Also ihr Lieben, die Doku findet ihr in der ARD Mediathek, auch beim WDR in der Mediathek. Ich verlinke euch auf jeden Fall unten die Doku. Es ist wirklich total spannend, auch diese Bilder zu sehen und ja, wirklich, schau so gern rein und ja, ihr Lieben, wenn ihr mögt, freue ich mich riesig, wenn ihr vorbeischaut, @zuckerfreibeginn im Kopf, bei Instagram oder auch bei YouTube und ja, würde mich wie immer riesig freuen über eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension. Wenn du einmal nach unten scrollst, in den Shownotes gibt es direkt einen Link und wirklich jede Rezension, jeder von euch, ich kriege ja so viele Nachrichten, die ihr mir schreibt und jede Rezension, die man sieht, also öffentlich, bringt so viel Mehrwert, weil noch mehr Menschen auf unser Thema aufmerksam werden, weil noch mehr Menschen inspiriert sind, weil noch mehr Menschen merken, oh, es ist doch kein Verzicht. Wir können ganz viele Dinge verändern, wir können ganz leicht industriezuckerfrei werden, haben tolle Alternativen und ja, wirklich, wir können dieses Thema nur mit einem Lautsprecher zusammen in die Welt hinausschreien, dass sich Dinge wirklich maßgeblich verändern. Also ihr Lieben, ich umarme euch. Buona settimana, alla prossima, denn zuckerfrei beginnt im Kopf. Deine Lea.